Wenn man heute in eine evangelikale Kirche geht, dann hat man eigentlich das Gefühl, man ist gar nicht in der Kirche, sondern bei einer Trump-Rally, also bei einer Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump.
What's up, America? Die US-Wahl 2024.
Früher haben sich einige von ihnen für die Demokratie in den USA eingesetzt. Doch in den letzten Jahren hat sich einiges verändert. Der religiöse Glaube der Evangelikalen ist in eine fundamentalistische und antidemokratische Haltung umgeschlagen. Die Mehrheit von ihnen unterstützt den Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Mein Name ist Jasmin und ich spreche heute mit Johannes Völz darüber, wie mächtig die Evangelikalen sind und welche Rolle sie im US-Wahlkampf spielen. Hallo, Herr Völz, schön, dass Sie da sind. Möchten Sie sich vielleicht kurz einmal selbst vorstellen?
Ja, vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Johannes Völz ist mein Name. Ich bin Professor für Amerikanistik an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Und ich interessiere mich für ganz, ganz viele Fragen, die mit dem amerikanischen Populismus zu tun haben. Unter anderem gehört dazu auch die amerikanische Religion und speziell der Evangelikalismus. Das ist eine wichtige Komponente dessen, was wir unter dem Begriff Populismus heute verstehen.
Vielleicht können Sie da dann direkt noch mal ein bisschen genauer erklären, was kann ich mir denn unter den Evangelikalen vorstellen?
Ja, Evangelikale sind eine bestimmte Gruppierung oder es ist eigentlich ein Sammelbegriff für bestimmte Ausrichtungen von protestantischer, also christlicher, protestantischer Religion. Und das hat eine lange, lange Geschichte in den USA oder auch schon in den USA, bevor es der Nationalstaat USA war, als es noch die britischen Kolonien waren, reicht also weit zurück. Wir können die Evangelikalen zurückverfolgen bis ins 17. Jahrhundert im Grunde. Und dazu gehört unter anderem, dass man eine Erfahrung, eine Bekehrungserfahrung durchgemacht hat und sich für wiedergeboren hält. Also man hat den Weg zu Jesus Christus gefunden. Dann ist auch ganz wichtig, Evangelikale haben ein ganz bestimmtes Verhältnis zur Bibel. Das heißt, in ihrer Wahrnehmung ist die Bibel der direkte Ausdruck Gottes Willens und Gottes Wortes. Und man kann also sagen, Evangelikale zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Bibel wörtlich verstehen. Mittlerweile ist der Evangelikalismus jenseits von unterschiedlichen religiösen Fragen auch eine politische Bewegung geworden.
Vielleicht direkt dazu, das haben Sie eben schon kurz angeschnitten. Früher war es ja auch so, dass viele in dieser Strömung sich teilweise auch gegen die Sklaverei ausgesprochen haben und auch für die Trennung von Kirche und Staat sich eingesetzt haben. Jetzt sprechen Sie auch davon, dass es natürlich viele, dass die Politik eine große Rolle spielt. Wieso hat sich das eigentlich geändert?
Es gab jedenfalls zu dieser Zeit, also sagen wir mal bis ins späte 19. Jahrhundert, ganz viele Evangelikale, die hatten ihren Glauben verknüpft mit unterschiedlichen Reformvorstellungen. Ob es nun darum ging, die Sklaverei abzuschaffen oder ob es darum ging, dass man insgesamt gegen Hierarchien in der Gesellschaft antritt und eine gleichere Gesellschaft erreichen will. Oder ob es darum ging, Armut zu bekämpfen. Das waren alles unterschiedliche Bestrebungen, die durchaus zum Evangelikalismus gehörten. Und dann im Laufe des frühen 20. Jahrhunderts gab es dann so eine Veränderung. Und diese Veränderung, die dauert im Grunde bis heute an. Und das hatte ganz wesentlich damit zu tun, dass man reagierte bei den Evangelikalen auf ein modernes Weltbild, was sich immer mehr durchsetzte. Da gehörte ganz wesentlich dazu der Einfluss der Darwinschen Evolutionslehre. Als sich das im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert in Amerika immer weiter in der Gesellschaft ausgebreitet hat, da wurde es immer schwieriger, daran zu glauben, dass das, was in der Bibel steht, gerade auch zur Geschichte der Menschheit und zur Schöpfungsgeschichte, wortwörtlich zu verstehen sei. Weil natürlich die Evolutionstheorie damit überhaupt nicht ohne weiteres vereinbar ist. Und das hat dazu geführt, dass sich Evangelikale Schritt für Schritt in so eine Art von reaktionäre Haltung hineinbegeben haben, wo sie die gesamte moderne Welt eigentlich abgelehnt haben. Und je mehr sie das getan haben, desto mehr wurden sie politisch reaktionär und konservativ. Und heute, wenn wir uns heute das politische Spektrum der Position der Evangelikalen angucken, dann stellt man fest, von all den sozialen Reformbewegungen, die es im 19. Jahrhundert mal gab, ist nichts mehr übrig geblieben. Und die, insofern, wenn man auf diesen Punkt eingeht, Sklaverei, Evangelikale, die Sklaverei bekämpft haben, da sind wir heute wirklich, da haben wir sozusagen eine Kehrtwende beobachtet über den Zeitraum. Und heute scheint der Evangelikalismus wesentlich geprägt zu sein von Leuten, die sagen, weiße Vorherrschaft muss bestätigt und bekräftigt werden.
Können Sie da vielleicht noch mal ein Beispiel genau nennen? Sie haben eben schon angesprochen, gegen was die Evangelikalen eigentlich auch sind, also gegen die moderne Welt. Worin sehen Sie zum Beispiel in einem alltäglichen Beispiel eine Sünde, vielleicht auch in Bezug auf die Ansichten von Donald Trump?
Ja, das ist so, dass man heutzutage ganz seit ungefähr 50 Jahren bei den Evangelikalen eine bestimmte Liste hat von Lieblingsthemen. Und das sind sozusagen die schlimmen Sünden der Moderne, gegen die man sich bei den Evangelikalen verwehrt. Und ein wesentlicher Punkt seit den 70er Jahren, späten 70er Jahren, ist der ganze Bereich der Abtreibung. Also das, was jetzt in den USA Reproductive Rights heißt. Und man kann beobachten, Ende der 70er Jahre, da sind, also 1970er Jahre, da sind die Evangelikalen auch in so einer Bewegung drin, sich deutlicher zu politisieren als davor. Und evangelikale Anführer sind damals so auf so einer Suche nach einem politischen Thema, was richtig verfangen wird bei den Menschen. Und da bilden sie Fokusgruppen, also das heißt so kleine, sie holen so verschiedene kleine Testgruppen zusammen und gucken, welche Themen verfangen denn bei denen besonders und sind populär. Und stellen fest, aha, unter unserer Zielgruppe, also eher konservativen weißen Menschen, da ist zum Beispiel das Thema Abtreibung super populär in dem Sinne, dass diese Menschen der Meinung sind, das Abtreibungsrecht, was es in den USA gibt, und es ist bei ganz vielen Leuten etwas, was richtig große Ablehnung auslöst. Und dann sagen diese evangelikalen Anführer, super, damit können wir Stimmen fangen, indem wir all diese Leute, die gegen dieses nationale Abtreibungsrecht sind, auf unsere Seite ziehen. Und ab diesem Zeitpunkt, ab den späten 70er Jahren, wird deswegen eines der Hauptanliegen politisch für die Evangelikalen der Kampf gegen das Abtreibungsrecht. Und wenn wir da jetzt auf Donald Trump eingehen, der hat ja 2016 zum ersten Mal den Präsidentschaftswahlkampf gewonnen. Und da waren die Stimmen der Evangelikalen ganz, ganz zentral dafür. Ohne die Evangelikalen hätte der nicht die Präsidentschaft gewonnen. Und wie hat er die Evangelikalen auf seine Seite gebracht? Das ist ja erstmal echt eine große Frage, weil wir wissen alle, dass Donald Trump nicht gerade Christ ist und schon gar kein christlich frommes Leben führt. Aber er hat es so gemacht, dass er gesagt hat, Leute, wählt mich. Dann verspreche ich euch, dass ich konservative Richter in den Supreme Court, also das Verfassungsgericht, berufe. Und diese konservativen Richter, die werden dann dafür sorgen, dass das nationale Abtreibungsrecht widerrufen wird und wir dann eine Situation haben, wo die Abtreibung entweder ganz verboten werden kann oder in einigen Staaten verboten, in jedem Fall kein nationales Abtreibungsrecht mehr ist. Und das hat er durchgesetzt, hat er gemacht. Seine drei Richter hat er auch in den Supreme Court reinberufen bekommen. Und die haben dann mit einer Entscheidung, die unter dem Namen Dobbs bekannt wurde, also die sogenannte Dobbs-Entscheidung im Supreme Court, in der Tat dieses nationale Abtreibungsrecht, was es seit 1973 gab, gekippt. Und seitdem ist das also ein großer Erfolg, auf den die Evangelikalen jetzt zurückblicken und die können sagen, seht ihr, unsere Allianz mit Donald Trump hat sich ausgezahlt, wir haben unser Ziel erreicht.
Da stellt sich dann natürlich auch die Frage, wieso haben sich die Evangelikalen gerade ihn, der ja nun jetzt auch ein mehrfach verurteilter Straftäter ist, sozusagen als Heilsbringer ausgesucht?
Ja, das ist wirklich eine gute Frage und es ist auch so, dass das gar nicht bei allen Evangelikalen auf große Zustimmung trifft. Also es gibt mit anderen Worten durchaus Evangelikale, die sagen, diesen Donald Trump, den darf man nicht wählen. Der ist ein Straftäter, der ist hochgradig unmoralisch. Ihm wurde nachgewiesen, dass er eine Affäre mit einem Pornstar hatte, mit Stormy Daniels. Nicht nur das, er hat darüber auch noch gelogen. Also diesen Mann können wir doch nicht wählen. Es gibt diese Evangelikalen, und das müssen wir einfach auch uns immer in Erinnerung rufen. Evangelikale sind nicht eine einheitliche Gruppe. Da gibt es so eine und solche. Manche sind politisch eher progressiv. Manche sagen, wir wollen mit Politik eigentlich am liebsten gar nichts zu tun haben, weil uns geht es um Religion und nicht um Politik. Aber es gibt eben einen ganz, ganz großen Teil der Evangelikalen. Und die, und darauf zielt ja diese Frage ab, die haben sich wirklich Trump verschrieben und die sind überhaupt nicht davon abzuschrecken, dass der Mann ein verurteilter Straftäter ist. Das macht überhaupt keinen Eindruck auf die. Und jetzt stellt sich die Frage in der Tat, warum? Also dieses große Kontingent von Evangelikalen, warum sind die denn einfach nicht davon abzubringen, Donald Trump toll zu finden? Und der Grund liegt meines Erachtens darin, dass diese Evangelikalen verinnerlicht haben, die Idee, dass sie sich in einer defensiven Abwehrposition befinden. Die ganze moderne Welt, die sie um sich herum wahrnehmen, scheint ihnen auf den Leib zu rücken. Sie haben das Gefühl, sie sind in ihrem religiösen Glauben hochgradig gefährdet. Und aus diesem Bedrohungsgefühl heraus haben sie das Gefühl, sie brauchen einen starken Kämpfer. Einen starken Kämpfer, der für sie eintritt und der auch, wenn es drauf ankommt, mit schmutzigen Methoden kämpft. Und da ist Donald Trump eine Figur, die für Stärke steht. Und als dieses im Sommer dieses Attentat oder vielmehr der Versuch eines Attentats auf ihn verübt wurde und man auf ihn schoss bei einer Kundgebung in Pennsylvania und er dann aber nur leicht gestreift wurde von der Kugel und dann stattdessen schon wieder aufsprang und kaum war er auf den Beinen, reckte er seine Faust in die Höhe und sagte, fight, fight, fight. Da waren viele Evangelikale der Meinung, jetzt sehen wir es, der Mann ist wirklich von Gott auserwählt.
Was meinen Sie, wie viel Einfluss haben die Evangelikalen auf das Wahlergebnis jetzt im November und wie stark sind sie eigentlich in den USA vertreten?
Also sie sind in den USA immer noch eine wichtige Gruppe. Man kann sagen, dass ungefähr 25 bis 30% der erwachsenen Amerikanerinnen und Amerikaner Evangelikale sind. Nicht alle davon sind konservativ, aber ein Großteil. Nicht alle sind Trump-Anhänger, aber ein Großteil. Aber noch wichtiger als diese Frage, ob 25 oder 30% der erwachsenen Amerikaner und Amerikanerinnen Evangelikale sind, ist die Frage, wie präsent ist denn der Evangelikalismus in der Trump-Bewegung, das heißt in der Make America Great Again-Bewegung oder wie wir ja meistens darüber nachdenken, in der Basis, also sozusagen der Kernwählerschaft von Donald Trump. Und da müssen wir sagen, sind die Evangelikalen eigentlich gar nicht mehr wegzudenken. Da ist im Grunde die gesamte Sprache der Trump-Bewegung, der MAGA-Bewegung, durch und durch durchtränkt von evangelikalem Gedankengut. Und wenn wir uns mal so bestimmte Posts anschauen, die Donald Trump auf seinem eigenen sozialen Netzwerk veröffentlicht hat, also dieses Netzwerk, was Truth Social heißt und was er gegründet hat, als er zwischenzeitlich bei Twitter rausgeschmissen wurde, dann sehen wir, wie selbst Trump auch gerade nach diesem Attentat eine Sprache gewählt hat, die durch und durch religiös klingt und durch den Evangelikalen aus der Seele spricht. Und nur mal ganz kurzes Beispiel für diejenigen, die sich zurückerinnern an den 6. Januar, als also mittlerweile ja schon wieder weit zurückliegt, unmittelbar nach der letzten Präsidentschaftswahl, als es den großen Aufstand gab und die Trump-Anhänger das Kapitol gestürmt haben, gewalttätig. Erstens mal hat man da vor dem Gebäude unheimlich viele christliche Flaggen gesehen und Spruchbänder und Banner. Aber dann erinnert sich vielleicht die eine oder andere noch an den sogenannten QAnon-Schamanen. Das war ein junger Mann, der sich den Namen Jake Angeli gegeben hat und der da im Kojotenfell auftrat, verkleidet und deswegen durch sein merkwürdiges Kostüm durch die ganze Welt ging. Also der war sozusagen das Aushängeschild dieses Aufstandes vom 6. Januar. Als der in der Senatskammer stand, mit einem Megafon, hat er das Wort ergriffen, stand da also ganz vorne und hat spontan seine ganzen Mitrandalierer angesprochen. Und was hat er gemacht? Er hat spontan gebetet mit denen. Also mitten im Aufstand haben die ein Gebet gesprochen, haben Gott dafür gedankt, dass sie hier in diesen heiligen Hallen stehen dürfen und dass sie jetzt die politische Macht quasi wieder an sich nehmen können.
Sie sagen gerade, in dem Aufstand beten Sie zusammen. Würden Sie sagen, dass das auch nochmal die These unterstreicht, dass Religion in den USA generell im Vergleich zu Deutschland jetzt eine ganz andere Rolle spielt, halt im Zusammenspiel auch mit Politik?
Absolut. Also insgesamt muss man sagen, spielt Religion in den USA eine sehr viel größere Rolle als in Deutschland. Das ist nichts Neues. Die sind sehr viel religiöser, die Menschen dort, als in Deutschland. Aber insbesondere die Form, wie das politisch aufgeladen wurde in den letzten 40, 50 Jahren, ist auch nochmal ganz anders. Das gibt es in Deutschland in der Form überhaupt nicht. Und wenn man heute in eine evangelikale Kirche geht, dann hat man eigentlich das Gefühl, man ist gar nicht in der Kirche, sondern bei einer Trump-Rally, also bei einer Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump.
Ja, das waren auch schon alle meine Fragen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und jetzt nochmal an euch, Leute. Ich hoffe sehr, dass euch der Podcast gefallen hat. Mir hat das Interview wirklich viel Spaß gemacht. Folgt uns gerne auf Instagram und TikTok. Da heißen wir Salon 5 und ladet euch auch gerne die Salon 5-App runter. Tschüss und bis bald.
What's up, America? Die US-Wahl 2024.